Die Presse.
Gleich drei Studien und Erhebungen haben in den vergangenen Wochen in Österreich für Debatten und mancherorts sogar für einen Aufschrei gesorgt, im Zusammenhang mit der Frage von Integration muslimischer Bürgerinnen und Bürger. Anfang Mai hatte die Bildungsdirektion Wien die aktuellen Daten zu den Religionsbekenntnissen der Wiener SchülerInnen veröffentlicht und die zeigen einmal mehr, dass der Anteil katholischer Schüler weiter zurückgeht, während die Zahl muslimischer SchülerInnen steigt. Kurz darauf hat eine andere Studie zu Einstellungen von jungen Österreicherinnen und Migranten im Auftrag des Wiener Stadtratbüros für Bildung und Integration und unter Leitung des Soziologen und Integrationsexperten Kenan Güngör gezeigt, wo sich kulturelle Unterschiede besonders bemerkbar machen. Und schließlich hält sich die Zahl von bis zu 200 Zwangsverheiratungen pro Jahr in Österreich konstant, eine alarmierende Zahl. Über all das und die Schlüsse, die man daraus ziehen sollte, sowie die wichtige Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus, über ungerechtfertigte Polarisierung auf der einen Seite und zu wenig Aufmerksamkeit auf ganz konkrete Problemstellungen auf der anderen, spreche ich heute mit meinem Gast Lisa Fellhofer. Sie ist Direktorin der 2020 gegründeten Dokumentationsstelle für politischen Islam, kurz DPI, und hat viel Expertise, vor allem mit religiös-extremistischen Ideologien und gesellschaftlicher Polarisierung rund um diese Themen. Ja, das ist, was wichtig ist vor dem Wochenende. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Schön, dass Sie da sind. Ein steigender Anteil an muslimischen Schülerinnen in Wien, eine nicht geringe Anzahl an Zwangsverheiratungen auch in Österreich, eine rückständige Denkweise, Radikalisierung im Namen des Dschihad, die auch teilweise jetzt in Prozessen verhandelt wird. Würden Sie sagen, haben wir aktuell ein besonderes Problem mit dem Islam?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir aktuell ein besonderes Problem haben mit Islamismus. Ich würde auch nicht sagen, dass wir mit dem Islam ein Problem haben, sondern wir haben mit einer extremistischen Auslegung des Islam ein Problem. Aber es ist ein Problem, das schon länger existiert. Und das jetzt mehr und mehr in den letzten Jahren in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist. Es war zum Teil in den vorherigen Jahren überlagert durch andere Krisen, die wir hatten, Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, Energieversorgung etc. Und im Zuge dieser Krisen konnten sich dann die Probleme, die es im Bereich Islamismus gegeben hat, ein bisschen quasi breit machen, weil der Fokus auf anderen Themengebieten lag. Und jetzt ist es wieder mehr im Vordergrund und man spürt auch mehr auch wegen der globalen Weltlage, dass es hier Probleme gibt, in Österreich auch.
Jetzt haben Sie schon sehr wichtig den Unterschied zwischen Islam und Islamismus angesprochen. Meine Frage war natürlich durchaus provokant. Wenn ich jetzt frage, haben wir ein Problem mit dem Islam, wenn viele aufschreien und sagen, was, Islam ist nicht gleich Islamismus und gerade der erste Themenbereich, wenn es um muslimische SchülerInnen in Wien gibt, wo der Anteil so gestiegen ist, muss man sagen, muslimische SchülerInnen in Schulen bedeutet nicht gleich, dass hier Islamismus gehäuft auftritt. Deswegen habe ich das absichtlich jetzt auch so geframed. Wieso spüren wir das gerade jetzt in diesen drei verschiedenen Bereichen, die teilweise miteinander verwandt sind und dann teilweise gar nicht so besonders?
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass jetzt Entwicklungen sichtbar werden, die vor längerer Zeit begonnen haben, die es zum Teil schon längere Zeit gibt und die einfach jetzt vielleicht auch zufällig, das kann man sehen, wie man möchte, verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit sind. Beispielsweise das erste Thema, die Zunahme des Anteils von muslimischen Schüler und Schülerinnen in Wiener Schulen. Das hat auch mit der Migration zu tun, die vor allem in den Jahren 2015 und 2016 und seither, aber vor allem in diesen beiden Jahren passierte. Da ist ein großer Teil an Muslimen gekommen, aus Syrien vor allem, aber auch aus zum Beispiel Afghanistan. Und wir hatten damals gesehen in den Asylstatistiken und dann auch in den ersten Statistiken zum Anteil von Migranten und Migrantinnen in Österreich, dass die Gruppe der Syrer und der Afghanen andere quasi klassischere Gruppen im Migrationsbereich angefangen haben zu überholen im Ranking. Und das hat jetzt, 10, 11 Jahre später, spürt man das dann auch im Schulbereich dementsprechend. Wir haben jetzt hier Kinder und Jugendliche dieser Personen, dieser Familien, die in die Schule gehen, die Bildungspflicht haben und dadurch dann auch dieser Anteil größer ist.
Mhm. Bevor wir in die einzelnen Themenfelder gehen, würde mich interessieren, was Sie sagen, wo sehen Sie derzeit die größte Herausforderung durch einen steigenden Anteil muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Österreich?
Die größte Herausforderung besteht sicher im Zusammenleben. Das heißt, ganz konkret im Alltag von jedem Einzelnen, weil einfach mehr Potenzial für Polarisierung vorhanden ist, aber auch mehr Potenzial für Konflikte. Es geht hier auch um religiöse Gefühle. Es geht um eine Religion, die jetzt nicht jeder kennt, die manchen Menschen fremd ist und die auch von extremistischen Akteuren missbraucht wird. Und da ist so dieses Potenzial zu polarisieren, aber auch zu segregativen Tendenzen zu führen.
Mhm. Bleiben wir jetzt bei den drei Themen. Das erste ist, wie schon mehrfach angesprochen, die Schulen. Da würde mich interessieren, wie ordnen Sie den Trend ein? Also nur zum nochmal erinnern, der Anteil muslimischer SchülerInnen in Wien nimmt zu. Das ist auch im Schuljahr 25/26 zu spüren. An den öffentlichen Pflichtschulen beträgt er im heurigen Schuljahr sogar 42%. Die Daten basieren auf den Angaben von Erziehungsberechtigten, muss man dazu sagen, und erfasst wurden hier die Zahlen für die öffentlichen und die privaten Volksmittel- und Sonderschulen sowie polytechnische Schulen. Es gibt keine Zahlen zu den höheren Schulen und zu Gymnasien. Insgesamt wurden 128.000 Schülerinnen hier erfasst. Wie ordnen Sie diesen Trend ein? Mit dem, was Sie jetzt schon gesagt haben, wahrscheinlich ist es keine große Überraschung. Und es ist ja auch eben so, jedes Jahr merkt man diese Erhöhung. Aber wie sehen Sie diese Veränderung auch im Zusammenhang mit der Frage, dass umgekehrt katholische Religionszugehörigkeit abnimmt?
Wie Sie schon gesagt haben, es ist keine Überraschung gewesen, diese Zahlen. Es ist auch keine Überraschung, dass die Anzahl der katholischen Schüler und Schülerinnen abnimmt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2016, glaube ich, war die von dem Demografieinstitut der ÖAW, die damals schon errechnet hat, wie sich der Anteil der Bevölkerung der Religionsgruppen in Wien, aber auch in Österreich entwickeln wird. Und es hat das ziemlich gut berechnet, also vorhergesagt, daher keine Überraschung. Die Frage, und das ist, glaube ich, auch ein Thema in der öffentlichen Debatte, die Frage ist, welche Form des Islam und welches Religionsverständnis insgesamt herrscht dann in den Familien, aber dann auch quasi bei den Schülern und Schülerinnen vor. Ist das ein Verständnis der Religion, das rechtsstaatlich und liberaldemokratisch vereinbar ist? Oder ist es ein Religionsverständnis, das die Religion über alles stellt, auch den Rechtsstaat, das sehr konservativ bis hin zu fundamentalistisch eigentlich ist, fundamentalistisch extremistisch und dann natürlich für Probleme sorgen kann?
Aber wenn man sich die Zahlen genau ansieht, dann ist die Steigerungsrate von Jahr zu Jahr gar nicht so hoch. Ist der Aufschrei, den es jetzt bisweilen hier zu hören gab, vielleicht auch ein bisschen zu laut?
Man muss immer ein bisschen differenzieren. Es gibt die das natürlich auch für sich politisch nutzen, um hier für Empörung und Aufregung zu sorgen. Aber es ist durchaus auch eine berechtigte Sorge dabei, eben wie schon vorhin gesagt, welches Religionsverständnis herrscht dann mehrheitlich vor? Welche Version des Islam wird dann wirklich gelebt auch? Und wenn es eine Version ist, die zum Beispiel die Rolle von Frauen nicht so sieht, wie es in unserer Gesellschaft selbstverständlich ist, im Sinne der Gleichberechtigung, die andere Minderheiten abwertet, die zum Beispiel auch für Probleme dann sorgt im Unterricht, wenn es darum geht, gewisse Themen anzusprechen, beispielsweise im Kunstunterricht oder Evolutionstheorie oder auch Österreichs Geschichte im Nationalsozialismus, ist ja auch ein Thema, das dann quasi in die Gegenwart hineinspielt mit Israel-Palästina. Wenn es hier dann schwierig wird, auch für Lehrer und Lehrerinnen einfach nur den Unterricht durchzuführen und wenn es zu alltäglichen kleinen Konflikten kommt, die einfach gelöst werden müssen, die auch den Schulalltag erschweren, dann ist es durchaus berechtigt, dass man sich das Thema ansieht.
Mhm. Trotzdem entsteht der Eindruck schon länger und auch jetzt gerade wieder, dass das Thema dann aufpoppt, dass es einen Aufschrei gibt, dass Experten zu Interviews antreten, so wie auch Sie heute bei uns dankenswerterweise, aber dass dann keine Konsequenz oder kaum etwas passiert. Es werden natürlich manche sagen, nein, stimmt ja nicht, Kopftuchverbot und so. Es gibt genügend Dinge, die an denen gearbeitet wird. Aber vielen geht das zu langsam. Wie sehen denn Sie das? Ziehen wir die richtigen Schlüsse und tun wir das Richtige?
Ach, das ist schwierig, weil ja sehr viele der Maßnahmen auch entweder gerade erst beginnen wirklich zu wirken oder erst im Umsetzen sind oder erst kommen, wie eben das Kopftuchverbot. da ist es dann immer schwierig zu sagen, was hat das jetzt schon für eine Wirkung? Hat es die Wirkung, die man sich wünscht, oder hat es eine unerwartete negative Wirkung, die man nicht mitbedacht hat oder die man in Kauf nimmt, weil man weiß, das kann passieren. Aber in der täglichen Arbeit, wenn man sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, also mit dem Thema Islamismus, Extremismus, dann wird schon sehr viel gemacht in Österreich. Da wird wirklich viel getan, das nicht immer so in der Öffentlichkeit vielleicht bewusst ist. Und auch im Bereich Integration passiert ja sehr viel laufend. Es gibt sehr viele Maßnahmen und Initiativen. Das Problem ist immer die Langfristigkeit, dass man dann eben auch sieht, es hat eine Wirkung. Und hier braucht es einen langen Atem.
Ein Beispiel, das immer wieder kommt, gerade in den letzten, würde ich sagen, ja wirklich 1, 2, 3 Jahren an Schulen, ist das Thema des islamischen Fastenmonats Ramadan. Weil natürlich auch durch die höhere Anzahl an gläubig erzogenen muslimischen Kindern und SchülerInnen in der Klasse das Thema dann irgendwie auch größer und wichtiger wird oder ein Faktor wird. Was oder wie sollen Schulen denn mit dem Ramadan umgehen?
Schulen beziehungsweise, also auch in der Vergangenheit war das ja immer schon auch, also immer gab es auch Initiativen, zum Beispiel in Wien, darauf hinzuweisen, das ist auch korrekt so, Kinder müssen ja nicht fasten, die unterliegen dieser Pflicht nicht. Es ist für Erwachsene dann später. Und für die Entwicklung des Kindes kann es ja auch sinnvoller sein, eben nicht zu fasten und regelmäßig zu trinken und zu essen. Und da dann auch mit den Eltern in Kontakt zu treten und zu sagen, das ist eigentlich nicht nötig, beziehungsweise es beeinträchtigt auch den Schulunterricht. Und auch zum Beispiel dann gemeinsam, sofern das möglich ist, mit der islamischen Glaubensgemeinschaft hier aufklärend zu wirken, dass es eben für Kinder und Jugendliche, also vor allem für Kinder, nicht verpflichtend ist.
Ein Themenfeld, der vermutlich sehr stark in die Arbeit von Ihnen fällt, ist das Thema, dass es in manchen Schulen, sagt zumindest Kenan Güngör in einem Interview mit der Presse, sehr wohl spürbar ist, dass man von einer Art muslimischen Konvertitenwelle sogar sprechen muss. Ja? Also dass es wirklich hier gezielt immer mehr Menschen gibt, die sogar gar nicht religiös erzogen wurden und aus keiner religiösen Familie kommen, aber irgendwo in Berührung kommen damit. Klarerweise wissen wir vor allem Internet und TikTok und so weiter. Sehen Sie das auch? Und was kann man da eigentlich am besten tun, auch als zum Beispiel Lehrer oder Schule?
Ja, wir sehen das auch. Wir sehen das vor allem, weil wir uns gewisse Social-Media-Akteure näher ansehen, die das zum Geschäftsmodell ein wenig entwickelt haben. Da gibt es zum Beispiel eine deutsche Akteurin, Hannah Hansen, die da sehr bekannt ist, selber konvertiert und die jetzt auch junge Mädchen quasi zum Konvertieren begleitet oder aufruft.
Und sogar das macht übers Telefon.
Genau.
Es gibt ganz viele Videos, wo man sie sehen kann im Kreise von anderen muslimischen Frauen, wo jemand am Telefon ist, eine Frau, und dann wird ihr quasi übers Telefon eigentlich wird der Religionsübertritt oder Eintritt in den Islam abgenommen.
Genau, und also da gibt's Akteure, die das bewusst auch verbreiten. Dann ist es bei den Jugendlichen oft auch ein Faktor von Identitätssuche. Man lebt in einer unsicheren Zeit, man bekommt das ja auch mit. Überall hat man das Gefühl, die Welt bricht ein wenig zusammen und ist nicht mehr so, wie sie war. Und gerade extremistischere Akteure im Bereich sind sehr gut darin, ein Schwarz-Weiß-Denken zu vermitteln und sehr klare Handlungsanleitungen. Mit dem Versprechen, wenn du alle diese Punkte und Schritte erfüllst, dann wird es dir besser gehen und dann wirst du auch dein Seelenheil finden. Und wenn ich eine klare Handlungsanleitung bekomme mit, ich habe das zu tun, 1, 2, 3, 4, und dann ist für mich alles gut, versus ich muss mich anstrengen, muss immer darüber nachdenken, treffe ich eine richtige Entscheidung, ich muss mich orientieren etc., dann nehmen sehr viele, gerade in unsicheren Zeiten, die klare Handlungsanleitung im Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir beobachten, dass es hier mehr Konvertierungen gibt, aber auch Akteure bewusst das forcieren, diese Konvertierung.
Ja, und Akteure, die kaum Mittel und Mühen scheuen. Also ich meine, Stichwort Social Media mit sehr, sehr gut gemachten, fast schon Hollywood-liken Videos, hier einfach auch ganz klar verstanden haben, wie sie eine gewisse Zielgruppe ansprechen und offenbar auch finanziert werden von gewissen Kreisen.
Genau, also definitiv. Und Sie haben das vorher eben in die Frage mitgepackt, was kann man dagegen tun? mehrere Ansätze, aber ein ganz wichtiger Ansatz ist eigentlich die religiöse Bildung, so wie wir sie ja auch haben im Religionsunterricht beispielsweise. Es ist leichter, dass ich nicht anfällig werde für gewisse extremistische Ideen, wenn ich informiert bin über meine Religion, über meinen Glauben, wenn ich auch ein Faktenwissen habe und dann nicht auf irgendeinen TikTok-Prediger hineinfalle. Das heißt, eine grundsolide religiöse Wissensbasis, die auch von der zuständigen Glaubensgemeinschaft mitgegeben und transportiert wird. Das heißt eigentlich, die Rolle dann auch von Religionslehrern und Lehrerinnen ist hier eine sehr, sehr wichtige, weil ja auch im Unterricht eigentlich Akzeptanz des Rechtsstaats und Modelle des Zusammenlebens auch im Religionsunterricht mitverhandelt werden sollten, genauso wie interreligiöser Dialog. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, ist vielleicht jetzt nicht immer ein attraktives erstes Mittel, wenn man Maßnahmen ergreifen möchte, aber es kann eine solide Grundbasis bilden.
Kann das bedeuten im Umkehrschluss, dass eigentlich die anfälligere Gruppe für radikalen Islamismus und Islamismus im Namen des Dschihad, die junge Menschen sind, die nicht religiös aufgewachsen sind? Wir sehen das zum Beispiel ganz konkret an dem Fall des jungen kurdischen Syrers, der in Villach mehrere Menschen mit dem Messer attackiert hat und auch eine Person getötet hat, gegen den der Prozess in Villach gelaufen ist, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und der ja auch aus einer nicht religiösen Familie kam und extrem schnell übers Internet radikalisiert wurde, ich glaube in nur 3 Monaten, und heute immer noch sagt, er hätte gerne mehr Menschen getötet, wäre gerne selber gestorben und würde es wieder tun.
Die Schlussfolgerung wäre einfach und die Fälle gibt es tatsächlich. Es ist allerdings ein wenig zu einfach. Also es gibt auch Fälle von islamistischer Radikalisierung, die aus sehr religiösen Umfeldern kommen. Es ist ja nicht nur die religiöse Ideologie ausschlaggebend, die ist auch wichtig. Aber es spielen ja dann andere Faktoren auch hinein in Radikalisierung, beispielsweise psychische Faktoren, sozioökonomische Faktoren. Also eine Gemengelage, die dann dazu führen und entscheiden, ob jemand sich radikalisiert oder nicht. Aber ja, es kann ein Punkt sein, wenn ich von Religion sehr wenig weiß, dann kann ich
Bin ich leichter beeinflussbar,
genau.
Kommen wir zum zweiten Themenfeld, die Zwangsheirat. Auch da gab es eine neue Erhebung, die zu einem Aufschrei geführt hat. Also die Erhebung war vom Frauenzentrum des Integrationsfonds, die gezeigt hat, dass auch in Österreich bis zu 200 Kinder pro Jahr Opfer einer arrangierten Ehe sind. Also das heißt, es geht hier um meist minderjährige Mädchen, die mit einem oft, nicht immer, aber deutlich älteren Mann verheiratet werden. Das passiert auch oft in den Sommerferien. Die Zwangsehe ist in Österreich klar verboten. Warum gibt es dann dennoch solche Fälle und wir tun uns so schwer, was dagegen zu tun?
Auch hier wieder, es spielen mehrere Faktoren mit. Aber man muss wissen, also das Thema Zwangsheirat ist schon länger auch, diese ist Zahl von 200 auch wieder nicht überraschend, wenn man im Integrationsbereich sich länger beschäftigt waren, sich damit auseinandersetzt, dann ist das die Zahl, die Experten und Expertinnen immer genannt haben als davon ist auszugehen, und es gibt wahrscheinlich auch noch Dunkelziffern, die höher sind. Interessanterweise sind manchmal auch Männer betroffen, wenn zum Beispiel junge Burschen gezwungen werden. Aber die Hauptgruppe sind junge Mädchen und Frauen. Und es stimmt, es gibt einen Straftatbestand, Zwangsverheiratung, der die formale Eheschließung vor allem betrifft. Das heißt, wenn es eine gesetzlich gültige Ehe ist, wenn es eine religiöse Zeremonie ist, nur in der Moschee oder in einer sonstigen Einrichtung, ohne einen behördlichen Schein, dann wird das schwieriger, strafrechtlich zu verfolgen.
Und auch wenn es nicht in Österreich, die Ehe nicht in Österreich geschlossen wurde, deswegen ja auch das Problem mit den Sommerferien. Also die Familien fahren dann in ihre Heimatländer und dort passiert die Zeremonie und dann kommen beide oder oft dann nur mal zuerst der Mann, der dann die Frau oder Familie nachholt, und dagegen kann man schwerer etwas tun.
Es ist schwierig, ja, aber es gibt durchaus auch hier im Strafrecht eben, es gibt so eine Vorfeldstraftatbestand, wo beispielsweise, wenn es angezeigt wird, dass jemand versucht hat, eine solche Eheschließung im Ausland anzubahnen, das dann leichter auch strafrechtlich verfolgbar ist. Aber Zwangsheirat und arrangierte Ehen sind ein Thema. Das wird auch nicht weggehen und man muss sich damit auseinandersetzen. Das eine ist das Strafrecht, also wirklich auch dann zu gewährleisten, dass es Konsequenzen gibt, wenn jemand gegen das Gesetz verstößt. Aber das alleine reicht nicht aus. Also im Strafrecht alleine, das ist immer so die Ultima Ratio eigentlich. Wichtiger ist viel mehr für ein Bewusstsein zu schaffen, vor allem bei den jungen Frauen und Mädchen, aber auch bei ihren Familien, dass das nicht in Österreich legal ist und dass es auch hier das Prinzip gibt, jeder entscheidet für sich frei. Und Freiwilligkeit in der Partnerwahl und in der Eheschließung ist eines der Grundprinzipien. Und das dann auch zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass diese eher kulturellen Vorstellungen aufgebrochen werden, das muss ergänzend verstärkt vorgenommen werden.
Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, das wird auch nicht weggehen. Das klingt ja so, als ob man nichts dagegen tun kann.
Es wird auf lange Zeit ein Thema sein, aber das heißt nicht, dass man nicht dagegen vorgehen sollte, weil es sich ja sonst immer wieder perpetuiert von Generation zu Generation. Und es gibt ja durchaus Mädchen und junge Frauen, die dann ausbrechen aus dieser Situation, die entweder es schaffen, noch vor der Eheschließung auszubrechen oder im schlimmsten Fall danach erst, manchmal erst noch nach Jahren oder Jahrzehnten, diese Fälle gibt es auch, wo Frauen in ihren 40ern zum Teil dann draufkommen, dass sie eigentlich zwangsverheiratet wurden und dass sie nie eine Wahl hatten. Und dann eben irgendwie dazu kommen, sich aus dieser Situation zu befreien. Also da gibt es alle möglichen Varianten.
Wir haben da vor einiger Zeit zu meiner Kollegin Julia Wenzel eine Geschichte gehabt über eine 26-jährige junge Dame, die sich von ihrem Ehemann scheiden lassen möchte, die eben auch so zwangsverheiratet wurde. Den Link dazu stelle ich in die Shownotes dieser Folge und komme damit zum dritten Thema, das auch noch frisch ist. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, das war alles recht nah beieinander. Auch hier gibt es eine neue Studie, die die Einstellungen von jungen Österreicherinnen und Migrantinnen befragt hat und untersucht hat. Und zwar war da der Auftraggeber das Wiener Stadtratsbüro für Bildung und Integration. Auch hier war wieder der schon erwähnte Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör beteiligt. Da ist das Sample deutlich weniger als bei den Schülern, die ich vorher erwähnt habe, nämlich 1200 Teilnehmer zwischen 14 und 24 Jahren wurden online befragt und zwar aus unterschiedlichsten Kulturgruppen zu Fragen, wie sind sie religiöser geworden im vergangenen Jahr oder nicht, können sie mit ihren Eltern offen reden und so weiter. Wie interpretieren denn Sie dieses Ergebnis?
Zwei Punkte dazu. Eines der Ergebnisse zeigt, dass Social Media sowohl eine positive als auch negative Funktion haben können. Das heißt, das ist auch vielleicht in der Debatte, wenn man über Radikalisierung spricht, eine gute Erkenntnis. Es ist jetzt nicht unbedingt Social Media an und für sich, die für die Radikalisierung alleine verantwortlich sind, sondern auch das Umfeld und wie man damit umgeht und für was es auch genutzt wird. Also das war eines der Ergebnisse, dass Jugendliche, die ein heterogenes oder pluralistischeres Freundesnetzwerk haben, die ein gutes familiäres Netzwerk haben, die auch irgendwie ein soziales Gefüge haben und Social Media vor allem nutzen, um sich auszutauschen und Kontakt zu halten, weniger anfällig sind für diese abwertenden Haltungen, während Jugendliche, die vor allem religiös, die diese Netzwerke nicht haben, die diesen Rückhalt auch nicht haben und diesen Austausch und die auch Social-Media-Plattformen nutzen, um sich beispielsweise religiös zu informieren, die dann eher Gefahr laufen, dass sie in diese Radikalisierungsschiene hineinrutschen. Das finde ich auch aus Sicht unserer Stelle sehr interessant, weil eben diese Debatte der islamistischen Online-Influencer eine sehr wesentliche ist. Andererseits war es auch interessant zu beobachten mit der Präsentation der Ergebnisse der Studie, wie auch hier wieder eine polarisierte Debatte begonnen hat, während die Studie selber ja klare Fakten und sehr differenziert aufzeigt, wo es Probleme gibt, aber auch wo es positive Punkte gibt. Und das war so dieses, es wird sofort eine sehr polarisierte Debatte wieder über den Islam eigentlich und soll man muslimische Jugendliche überhaupt zu diesen Themen befragen oder nicht. Und hier ist das Interessante, Kenan Güngör und sein Team für die Studie haben ja Jugendliche unterschiedlicher Herkünfte und auch unterschiedlicher Religionen befragt. Also es war nicht nur eine Studie über muslimische Jugendliche, sondern auch christliche, ich glaube katholisch, orthodox und protestantisch waren dabei, als auch eben verschiedene Ethnien. Und zum Beispiel auch polnische und rumänische Jugendliche, die mitbefragt wurden.
Tschetschenische waren.
Tschetschenen, genau. Und dadurch hat eine gewisse Bandbreite und auch, es hängt sich dann nicht alles am Thema der muslimischen Jugendlichen auf, sondern es zeigt auch Gemeinsamkeiten quer durch die Gruppen, aber auch Unterschiede. Und das ist super spannend, wenn man mal reinliest in die Studie.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Studie, die nicht so leicht auf einen Nenner oder mit einem Schlagwort, einem Satz zusammenfassbar ist, was nämlich dann manche doch tun. Wo waren denn die Gemeinsamkeiten über alle Befragten zu erkennen?
Die Gemeinsamkeiten, wenn ich es jetzt richtig rekonstruiere, vor allem eben wie Jugendliche auch umgehen, eben beispielsweise mit Themen wie Demokratie und Abwertung, beziehungsweise auch Social Media. Das ist das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Interessant dann auch, wie beispielsweise Einstellungen unter zum Beispiel rumänischen und österreichischen Jugendlichen im politischen Bereich sich unterscheiden. Die österreichischen Jugendlichen haben ein wenig mehr die Neigung zum Autoritären, während die rumänischen Jugendlichen viel, viel mehr auf Demokratie gesetzt haben. Also auch hier spannende Unterschiede.
Ein Satz, der allerdings doch sehr viel zitiert wurde, war, dass 36% der muslimischen Befragten, nochmal zur Erinnerung von 1200, ein Teil war muslimisch, das ist eine sehr kleine Gruppe, aber trotzdem 36% sagen oder wollen, dass sich alle Menschen an den Islam halten. Das sind natürlich schon Aussagen, die uns irritieren.
Ja, auch es wurden ja auch andere Themen abgefragt, zum Beispiel eben was Gleichberechtigung und die Einstellung zur Familie und Gender und so betrifft, auch wie religiös jemand dann wirklich ist. Und wir haben ja, unsere Gesellschaft ist auf dem Prinzip liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, jeder ist vor dem Recht gleich. Und es gibt rechtlich keine Unterschiede. Und man hat auch das Prinzip der Religionsfreiheit als Grundrecht, was allerdings oft auch missverstanden wird. Also im österreichischen Kontext gibt es eine positive und eine negative Religionsfreiheit. Die meisten Menschen reden immer von der positiven. Das heißt, ich bin frei, hier meine Religion auszuüben.
Aber ich muss nicht.
Aber ich muss nicht. Genau. Und ich muss auch nicht mich dem anderen beugen. Das heißt, dieser Ansatz, der hier rauskommt von diesen 36% der Jugendlichen, das widerspricht an diesem Grundwert, dass man kann gerne, aber ich muss dann nicht mich einer anderen Religion unterordnen. Und das bringt dann diesen Grundsatz ein wenig ins Wanken.
Ich fand es ganz interessant, das ist jetzt wieder eher zu den befragten SchülerInnen herausgekommen, dass ich gelesen habe, dass es auch zu merken war, dass auch unter den katholischen SchülerInnen im vergangenen Jahr ein Anstieg passiert ist. Kenan Günger sagt aber, dass das eher damit zusammenhängt, dass es sozusagen auch, weil vielleicht muslimische MitschülerInnen mit ihrer Religion so nach vorne gehen, dass man mit einer katholischen Religion eher auch mehr sagt, so quasi, ja, ich bin jetzt auch religiös geworden und so weiter. Und unterm Strich war, also kann aber auch zusammenhängen mit der Tatsache, die Sie vorher schon erwähnt haben, dass einfach in Krisenzeiten man sich an was festhalten will. Und dann war irgendwie so der Sukkus des Interviews bei uns in der Presse, es sind schlechte Zeiten für Atheisten, so quasi.
Ja, das ist tatsächlich so. Die Religiosität ist unter jungen Menschen generell mehr im Steigen begriffen. Ich kenne auch die mit Kenan Günger haben wir schon öfters darüber gesprochen, dass eben vor allem auch in Wien es so ein bisschen eine Reaktion gibt von christlichen Schüler und Schülerinnen auf die muslimischen, die sehr, sehr stolz sind auf die Religion und das sehr nach außen tragen. Und dann ist es halt eine Reaktion an sich auf quasi die eigene, auf die christliche Religion zu besinnen und zu sagen, wir sind aber auch, wir glauben auch. Und natürlich als Atheist ist es dann am schwierigsten, vor allem eben wenn, wie auch die Studie zeigt, abwertende Haltungen gegenüber Atheisten und vor allem auch Juden und Jüdinnen am stärksten sind.
Und das natürlich liegt auf der Hand, woher das kommt, dass sich das seit dem 7. Oktober
so verschärft hat.
Genau. Ja. Kommen wir vielleicht auch noch zur Arbeit, also Ihrer Arbeit, also sozusagen zur Dokumentationsstelle politischer Islam. Sie wollen ja vor allem zeigen mit Ihrer Forschung, wie religiös-extremistische Ideologien gesellschaftliche Polarisierung vorantreiben können. Wie genau machen Sie das eigentlich? Also wie arbeiten Sie?
Wir haben die Dokumentationsstelle hat drei Säulen. Also wir sagen das immer so, drei Säulen, drei Aufgabengebiete. Das eine ist die Forschung, Studien, Analysen etc. auf einer wissenschaftlichen Basis. Die zweite Säule ist die Dokumentation. Das betrifft vor allem den Social-Media-Bereich, wo wir einfach sehen, was sind hier aktuelle Trends und Narrative, die in den Raum gesetzt werden von islamistischen Akteuren oder auch generell religiösen Extremisten. Und die dritte Säule ist dann die Information, eine sachliche Information, um die Debatte objektiv zu führen, soweit das möglich ist bei einem so emotionalen Thema wie Religion. Und wir tun das, was man normal macht in der Forschung, führen Studien durch, beziehungsweise arbeiten hier auch mit Universitäten oder externen Forschern, Forscherinnen zusammen. Sehr viele der Studien, die wir bisher veröffentlicht haben, sind jetzt nicht quantitativ, sondern gehen eher auf eine andere Ebene und sehen sich eben die Ideologie an oder die Narrative, die verbreitet werden. Und das soll dann auch dazu führen, zu zeigen, erstens einmal, es ist nicht der Islam, es ist politischer Islam und Islamismus, also religiöse also eine politische Vereinnahmung der Religion. Und dann auch dazu beizutragen, hoffentlich damit, dass dieser religiöse Extremismus eher klein gehalten wird und dann auch liberale, moderate Stimmen zu stärken. Ist schwierig, ja, muss man dazu sagen.
Sind eigentlich, wenn Sie gerade auch wieder die Social-Media-Welt ansprechen und wir vorher gesprochen haben von dieser einen, sozusagen Islam-Fluencerin, kann man sie ja fast nennen, gibt solche Akteurinnen auch aus Österreich oder ist das einfach der deutschsprachige Raum hat da keine Grenzen?
Sowohl als auch. Also der deutschsprachige Raum hat keine Grenzen und vor allem die großen Accounts der letzten Jahre kamen alle aus Deutschland. Aber wir sehen vereinzelt auch Akteure, die in Österreich sind. Also wo es ist ja natürlich, wenn es ein Instagram-Account ist, jetzt nicht, dass man wirklich nachverfolgen kann, wo ist die Person wirklich vor Ort. Wir arbeiten ja nur mit öffentlich zugänglichen Informationen, aber wenn jemand regelmäßig Videos in Wien dreht, dann ist davon auszugehen, dass die Person in Wien lebt. Also hier gibt es mittlerweile eine kleine Szene auch an österreichischen Akteuren, die sich langsam etabliert.
Und die befinden sich vor allem auf Instagram oder auch auf TikTok? Oder was sind da die Plattformen, die dafür besonders verwendet werden? YouTube ist ja auch wahrscheinlich eine Plattform, die immer mehr relevant wird, wobei YouTube versucht, das ein bisschen mehr zu kontrollieren als TikTok und Instagram, glaube ich.
Genau, ja. Ein bisschen mehr, ob es gelingt, ist eine andere Frage. Eigentlich alle drei Kanäle, die Sie angesprochen haben. Es gibt dann natürlich auch noch die, wo man eher so private Chatgruppen hat, wie WhatsApp oder Signal, die wir uns jetzt nicht ansehen, weil eben privat, da können wir nicht. Es geht, wie gesagt, nur mit öffentlichen Informationen. Aber Instagram ist hier sehr, sehr groß und TikTok auch. Und von diesen Akteuren werden diese unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedlich genutzt. Also die sind zum Teil auf allen Plattformen. TikTok und Insta für die schnelleren, kürzeren Videos. Und dann YouTube für die längeren, wo man wirklich eintauchen kann in das Narrativ, in die Ideologie und auch wo dann über DMs, also über Direct Messaging zum Beispiel dann Fragen beantwortet werden können und man sich dann quasi Lebensunterstützung suchen kann von diesen Akteuren.
Ja, und der Algorithmus ist bei allen Plattformen gleich toxisch. Sobald man dort einmal hingeklickt hat oder vielleicht ein zweites Mal, ist man schon gefangen, würde ich sagen. Ne?
Genau, das trifft auch für YouTube zu. Das kann man gerne auch selber ausprobieren. Mhm. Wenn man mal etwas eingibt, was ein wenig kritischer oder problematischer ist, es werden dann vom Algorithmus ähnliche Videos vorgeschlagen. Also da ist YouTube nicht so viel anders wie TikTok oder Instagram. Es ist vielleicht TikTok hier am schwierigsten auch zu durchschauen, weil das eine Plattform ist, die aus China kommt, die auch ja ihren Algorithmus nicht wirklich offenlegen.
Spannend fand ich trotzdem, was Sie jetzt gesagt haben, dass es nicht nur negative Auswirkungen hat, das Social-Media-Thema. Wie könnte man denn die positiven Seiten noch forcieren? Wer müsste da sozusagen mehr als Akteur auftreten, um sich, also ich weiß jetzt nicht, große Islamverbände, die hier stärker vielleicht auch in die Aufklärung gehen auf diesen Plattformen oder auch die Erzdiözese Wien, ich meine, ich weiß ja nicht. Oder ist das beides falsch gedacht und man müsste eher nochmal andere Akteure da zur Verantwortung ziehen?
Die islamischen Verbände werden wahrscheinlich von den ganz Jungen nicht wirklich ernst genommen. Doch die Frage, ob die Erzdiözese von 14-Jährigen in der Form, ob man denen dann folgen möchte auf Instagram. Die Frage ist auch bei manchen islamischen Verbänden, sind das die richtigen Ansprechpartner, um islamistische Umtriebe im Internet zu entgegnen, weil manche durchaus selber ein Problem mit diesen Ideologien haben in den internen Reihen. Aber es gibt einige Projekte so aus der Community heraus, beziehungsweise auch zum Beispiel in der Islamischen Theologie in Wien, da gibt es das Projekt He Imam, wo das Team der Islamischen Theologie aktuelle Fragestellungen aufgreift zur Religion von Jugendlichen und das zu beantworten versucht und aufzuzeigen versucht, dass es andere Sichtweisen gibt als jene der Salafisten, als der Extremisten. Und diese Bemühungen braucht es noch mehr, diese moderaten Stimmen, die einfach immer wieder dann auch wirklich als Ansprechpartner für junge Menschen dienen können.
Aber ist es ein Account, der auch eine relevante Reichweite hat schon? Weil ich denke mir, es ist dann oft, das sind dann die langweiligeren, seriöseren Medien sind dann oft die halt einfach nicht so klicken wie die anderen, ne?
Ich weiß den aktuellen Followerstand nicht.
Ich werde das recherchieren und nachher ergänzen in den Shownotes.
Und Sie sagen, es existiert noch nicht so lange, aber mir wurde gesagt, dass man für den Anfang, dass es sich gut angelassen hat. Natürlich ist die Frage, kommt es auch wirklich dorthin, wo es hin soll, aber es ist besser als gar nichts. Mhm. Und es braucht noch mehr solche Initiativen. Und es braucht auch mehr Muslime aus der Mitte, die sich positionieren und sagen, so nicht, das ist extrem, wir wollen das eigentlich nicht. Das bräuchte es noch mehr. Und die Stimmen, die es bereits gibt in diesem Bereich, die bräuchten dann auch noch mehr Unterstützung und Gehör.
Wo sehen Sie da die stärkste Veränderung? Weil Sie haben jetzt, wir sind beide davon ausgegangen, dass viele Entwicklungen nicht überraschend sind, dass wir sie schon lange haben sehen können und trotzdem sie sich weiter forcieren. Wo sehen Sie da, wo es für Sie so gerade in der jüngeren Zeit eine Entwicklung, die Sie selbst überrascht hat oder wo Sie sagen, dass habe ich so nicht kommen sehen.
Ganz ehrlich, Sie haben es vorher auch schon mal kurz angesprochen, alles, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Jetzt nicht, dass es gewisse Reaktionen gegeben hat, sondern eher die Wucht und auch wie vergiftet die Debatte seither verläuft. Also man kann nicht mehr über den Nahostkonflikt sprechen, ohne sofort in eine Ecke gestellt zu werden und sich rechtfertigen zu müssen für die Meinung oder die Haltung, die man jetzt hat.
Wobei das wahrscheinlich nicht mit dem 7. Oktober 2023 begonnen hat, sondern auch mit den Monaten und Jahren danach und auch Folgewirkungen, auch vor allem der israelischen Seite, wie sie halt einfach mit dem Ganzen umgegangen sind.
Ja, also alles, was seither eben passiert ist, hat es quasi dazu geführt, auch davor, also es ist jetzt nicht so, dass es davor nicht auch polarisiert gewesen wäre. Aber seither einfach ist unmöglich, auch nur irgendwie sich zum Thema zu äußern und nicht sofort als entweder eine oder andere Seite tituliert zu werden und sich rechtfertigen zu müssen. Was insofern, wenn wir auf den österreichischen Kontext gehen, wirklich schwierig und auch schade ist, weil wir haben Muslime in Österreich, wir haben Juden und Jüdinnen in Österreich, Christen, Atheisten, alle bunt gemischt, auch Buddhisten. Und es muss möglich sein, miteinander zu leben und dann nicht aufgrund von Konflikten, die gar nicht hier stattfinden, dann auf einmal in eine Polarisierung hineinzufallen, die das Miteinanderreden hier vor Ort unmöglich macht, die eigentlich dazu führt, dass Menschen auch verbal und physisch angegriffen werden und sich nicht mehr wohlfühlen, ihre religiösen Symbole auch nur irgendwo im Alltag zu tragen. Und das ist, wie gesagt, dass die Entwicklungen passiert sind, war jetzt vielleicht nicht überraschend, aber das Ausmaß war überraschend und zum Teil auch sehr schockierend, wie das seither wirklich ins Rutschen geraten ist.
Ja, und vor allem hat man auch da das Gefühl, es gibt da wirklich wenig Mittel, das zu verbessern, weil von staatlicher Seite kann man nicht anordnen, dass man nett zueinander ist, so blöd das jetzt banal klingt. Man kann natürlich klar gegen Antisemitismus vorgehen, man kann Räume schaffen, in denen darüber debattiert wird, aber das Problem wird nicht weggehen, dass es Menschen gibt, die offene Antipathien gegeneinander haben. Ja. Ja. Aufgrund von religiöser oder auch in dem Fall politischer Entwicklungen.
Ja, genau. Aber zum Beispiel eben klare Haltung zu zeigen mit, wo sind rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen, eben zum Beispiel jemanden abwerten oder auch verbal oder physisch attackieren, also wirklich Antisemitismus nicht zuzulassen, genauso wie auch die Diskriminierung von Muslimen ja nicht in Ordnung ist. Und das dann auch klar zu kommunizieren und nicht ein blindes Auge in dem einen Bereich zu haben, während man beim Rechtsextremismus berechtigterweise sehr wohl darauf hinweist. Also hier da durchaus, es ist derselbe Sachverhalt, es geht dann gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder eine bestimmte Religionsgruppe öfter darauf hinzuweisen, das geht nicht. Wir müssen zusammenleben können. Mhm.
Eine Frage noch zum Abschluss, Verbote. Es gibt immer wieder die große Debatte, braucht es mehr Verbote? Wir haben vorher schon, das haben wir jetzt ein bisschen ausgespart, das Kopftuchverbot, aber weil wir gesagt haben, es ist noch nicht in Kraft und das wäre wieder eine eigene Folge, die man machen könnte. Aber auch an Schulen gibt es immer wieder die Forderung, man muss hier klarer werden und sagen, was nicht geht und genauso in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Wie sehen Sie das? Wie viel, also auch, ich meine, ein großer Bereich ist natürlich auch Social Media und dort einfach klarere Verbote einzuführen. Wie sehen Sie das?
Zweischneidig. Also wieder mit einer Ja- und Nein-Antwort quasi. Grundsätzlich, als jemand, der in einer liberalen Demokratie lebt, Verbote müssen nicht wirklich sein. Also je mehr der Staat verbietet, umso weniger liberal und umso autoritärer wird es. Gleichzeitig, wenn nichts anderes hilft bei den Maßnahmen als ein Verbot, zum Beispiel eben im Bereich Social Media, dann als letztes Mittel kann es durchaus legitim sein zu sagen, wir müssen hier den Schritt setzen und das verbieten. Wenn man ein entsprechendes gesetzliches Verbot einführt, gehört dann auch mitbedacht natürlich, dass gerade Extremisten, also zum Beispiel Islamisten, wenn es um ein Verbot in diesem Bereich geht, das dann dankbar aufgreifen für ihre eigenen Narrative. Und man muss das halt dann auch in der Kommunikation mit bedenken.
Ja, wobei das ist ja so interessant, weil deren Gesellschaftsideen oder Ideale basieren auf Verboten.
Ja, aber sie nutzen auch sehr gut den liberalen Rechtsrahmen, den sie hierzulande haben, weil es eben unser Modell ist und wie wir zusammenleben möchten. Also das ist durchaus, da können diese Akteure sehr, ich möchte fast nicht sagen schizophren, aber sie können sehr mit den Welten spielen, die sie haben. Ihre eigene Vorstellung, wie eine Gesellschaft organisiert sein sollte und dann, wie sie im Moment tatsächlich organisiert ist. Und das wird dann auch bewusst und sehr strategisch genutzt. Und wie gesagt, zu den Verboten sparsam, aber wenn es nicht anders geht, dann muss man sich das wahrscheinlich in einem oder anderen Bereich ansehen. Ganz schlecht sind Verbote, also gesetzliche Verbote, die eingeführt werden und die dann aber nicht implementiert werden, weil das ist dann im Wesentlichen, ja, totes Recht.
Vielen, vielen Dank für Ihre Auskunft. Wir müssen zum Schluss kommen. Danke für diese kurze Tour d'Horizon durch Dinge und Studien und Erhebungen, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben.
Vielen Dank meinerseits.
Das war Was wichtig ist am Freitag mit meinem Gast Lisa Fellhofer von der Dokumentationsstelle Politischer Islam. Und sie sagt also da zum Schluss, Verbote sind nicht automatisch die beste Lösung, manchmal aber doch das letzte Mittel. Schlecht jedoch findet sie Verbote, die eingeführt, aber nicht durchgesetzt werden. Das komplette Interview mit Lisa Fellhofer gibt es übrigens auch auf YouTube zum Nachsehen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Genauso wie alle aktuellen Artikel zu den angesprochenen Themen aus der Presse, die meisten davon von meinem Kollegen Daniel Bischoff. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Wochenende und bis bald.